Wie wird Deutschland eigentlich als Wirtschaftsstandort in Dubai und in den Vereinigten Arabischen Emiraten wahrgenommen? Und was macht umgekehrt die Vereinigten Arabischen Emirate so attraktiv für internationale Unternehmen? Darüber spreche ich mit Dr. Martin Henkelmann. Er ist Geschäftsführer der Deutschen Außenhandelskammer in Dubai. Er gibt Einblicke in die Wirtschaft vor Ort, stellt die wichtige Rolle der Außenhandelskammer vor und berichtet über seine vielfältigen Stationen weltweit. Viel Spaß! Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in der Chefetage. Ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist. In diesem Podcast spreche ich immer mit Unternehmern, mit Führungspersönlichkeiten über ihren Werdegang, über Leadership und über Unternehmertum. Wenn dich das also interessiert, dann bist du hier ganz genau richtig. Aber das weißt du ja schon, weil du bestimmt schon das x-te Mal hier reingeklickt hast. Und wenn du neu dabei bist, ist das auch ganz großartig. Ich habe ja in den letzten Folgen immer wieder über ja ganz viel Auslandserfahrungen gesprochen, die meine Gäste so gemacht haben. Also über die Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern und Kulturen, beispielsweise in Sachen Leadership und Arbeit. Und weil ich das immer sehr spannend und inspirierend finde, habe ich mir nun einen Gast eingeladen, der wirklich extrem viele dieser Erfahrungen im Ausland gemacht hat und immer noch macht. Dr. Martin Henkelmann war in Belgien, Tunesien, auf den Philippinen, in Südkorea und heute ist er in Dubai und wer weiß, vielleicht habe ich auch noch eine Station übersehen oder vergessen, das kann er mir dann gleich genauer sagen. Er ist heute in Dubai Geschäftsführer der Deutsch-Emiratischen Industrie- und Handelskammer. Was die genau machen, das können wir dann gleich einmal klären. Eines ist auf jeden Fall klar, er ist garantiert der Gast, der bislang am weitesten von mir während der Aufnahme entfernt war, nämlich in Dubai und ich in Hamburg. Herzlich willkommen, Dr. Martin Henkelmann.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Also da ist jetzt relativ, da sind so ein paar tausend Kilometer zwischen uns. Erzähl doch mal, bevor wir zu dir kommen und dich ein bisschen genauer vorstellen, wo sitzt du gerade ganz genau?
Na, ich sitze in Dubai, in unserem Bürogebäude im 27. Stock mit einem sehr schönen Blick auf Dubai. Wir haben wahrscheinlich so 35, 36 Grad draußen, Sonne strahlt und scheint, also schöner Tag hier.
Großartig. Status hier, 14 Grad, Nieselregen und grau in grau. Also das sind dann jetzt alle Klischees erfüllt, was Hamburg und Dubai angeht, glaube ich.
Genau.
Erzähl doch mal so ein kleines bisschen, bevor wir auf deinen Werdegang kommen. Wer bist du, wenn du einmal nicht arbeitest? Wer bist du privat, persönlich? Wer ist Martin Henkelmann?
Ja, ein normaler Familienmensch. Ich lebe halt mit meiner Frau und mit meiner Tochter jetzt seit 3 Monaten hier in Dubai. Mein Sohn studiert schon in Deutschland, hat im Sommer Abitur gemacht, also IB gemacht in Korea noch. Und ich lese gerne, höre gerne Podcasts auch, interessanterweise. Und die Themen, die mich da umtreiben, sind natürlich Themen wie Politik und Wirtschaft, aber auch natürlich immer viel zu den Ländern, in denen ich gerade arbeite. Oft ist auch wichtig, die Geschichte dieser Länder zu verstehen, deswegen gucke ich auch da drauf. Und wenn es so private sportliche Interessen geht, gehört mein Herz dem Tennis und dem Feldhockey.
Ah, okay. Und du sagtest gerade, es ist seit 3 Monaten, du warst vorher in Südkorea, richtig?
Genau, ich war vorher in Südkorea fast 4 Jahre, auch eine sehr schöne Station.
Naja, ist wahrscheinlich auch erstmal eine große Veränderung von Südkorea nach Dubai. Ist wahrscheinlich doch ein großer Schritt, oder?
Ja, es ist natürlich einmal die Entfernung ist natürlich immens, aber zum anderen eben auch die Länder. Südkorea ist mit über 50 Millionen hochindustrialisierter Standort. Hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind wir auch natürlich ein wohlhabendes Land, mit aber natürlich einer ganz anderen Ausrichtung, ganz anders aufgestellt, mit einer anderen Entwicklung, die das Land hier in den letzten vielleicht 30, 40 Jahren genommen hat. Ja, genau. Können wir gerne nochmal im Einzelnen drauf eingehen. Aber klar, die Umstellung ist groß. Die Koreaner sind halt Ostasiaten in ihrer Besonderheit. Ein bisschen auch vielleicht abschirmend, weil sie immer zwischen China und Japan ein bisschen eingekeilt waren und die eher als Bedrohung wahrgenommen haben, während man hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten in einer Region ist, die ja eigentlich eher welcoming ist, also sehr, sehr Leute willkommen heißt und ja gerade auch dieser Melting Pot sein will. Das ist etwas, was Südkorea eigentlich nicht sein will, Melting Pot.
Spannend. Da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal genauer drauf. Erzähl doch erstmal so ein bisschen, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Also wie war so dein Werdegang? Du hast, glaube ich, angefangen mit einem klassischen Jurastudium, richtig?
Ja, genau. Ich habe angefangen, klassisches Jurastudium, ein bisschen allgemeine Rhetorik und amerikanische Literatur noch dazu studiert, aber dann in Frankreich noch Jura studiert, wieder zurück nach Deutschland gekommen, dort Staatsexamen gemacht. Und eigentlich mein Interesse war recht schnell dann so diese Schnittstelle Internationales, Wirtschaft und Politik. Und ich habe dann zwar 4 Jahre erstmal als Anwalt gearbeitet, auch meine Doktorarbeit noch über Wirtschafts-Europarecht geschrieben, bin dann aber doch recht schnell in eine Consultancy gegangen, die sich spezialisiert hatte auf Governmental Affairs, habe dementsprechend in Brüssel dann gelebt und dort viel mit den europäischen Institutionen für deutsche Unternehmen, für internationale Unternehmen und Verbände gearbeitet, bin dann von da aus während der Finanzkrise in einen großen Verband gewechselt, die auch eben Governmental Affairs stärken wollten und mussten, dann Brüssel weitergemacht, danach auch Berlin, immer viel internationales Geschäft für diesen Verband und bin über diese Schiene auch mit dem, oder jetzt ist es ja die DAK in Kontakt geraten. Und als sie dann 2014 jemanden suchten für Tunesien, habe ich mich darauf beworben und habe meine Tätigkeit dann eben angefangen im AHK-Netz, so wie wir es nennen, in Tunesien, dann die Philippinen, dann Korea und jetzt eben die Vereinigten Arabischen Emirate. Wir haben auch eine Zuständigkeit noch für Katar, für den Oman, für Kuwait, Irak und Pakistan habe ich im Moment noch.
Das ist eine ganz schöne Bandbreite. Ich schaue gerade so ein bisschen bei LinkedIn durch deinen Lebenslauf. Den hast du sehr, sehr ausführlich gemacht. Also von daher gibt es da ganz viele Ansatzmöglichkeiten für mich. Ich sehe, du warst, also dieses Internationale, das ging bei dir ja schon in der Schule los. Also bei dir steht ein US High School Diploma drin, dass du also auch in der Schulzeit schon im Ausland warst.
Ja, genau. Also das war sicherlich sehr, sehr lehrreich, wenn man als 16-Jähriger mal ins Ausland geht. Ich bin in einer sehr schönen Stadt aufgewachsen, Mönchengladbach, alles schön gut, aber dann mal ein Jahr diese die amerikanische Luft sozusagen in Tennessee zu verspüren, war großartig. Ich habe danach dann eben auch meine Bundeswehrzeit als Zeitsoldat, war ich 2 Jahre, habe ich gemacht, war dann bei der NATO, also da auch schon das internationale Interesse gehabt und auch da schon versucht, das alles so ein bisschen in diese Richtung zu lenken.
Und auch beim Studium in Marseille, sprichst du Französisch oder?
Ja, ich spreche Französisch auch. Meine Frau ist Französisch, eine Französin und wir sind ein klassisches Erasmus-Couple, also durch dieses Studium, dieses Stipendienprogramm der Europäischen Union. Erasmus, ja. Da haben wir uns kennengelernt im Rahmen dieses Programms, als ich in Aix-en-Provence studiert habe. Aix-en-Provence, Marseille, Jura, dort habe ich die Maîtrise gemacht und genau, das hat dann eben auch sehr geholfen, dass ich in Tunesien arbeiten konnte, wo man mit Französisch doch sehr weit kommt und gar nicht mal unbedingt Tunesien, also Arabisch sprechen muss und sehr viel geht mit Französisch. Und Brüssel ist natürlich auch französischsprachig.
Ja, klar. Erzähl doch mal, was macht die Auslandshandelskammer? Also ich habe vorher mal auf der Webseite geguckt, gefühlt gibt es ja nur die Antarktis als Kontinent, wo ihr nicht seid. Es wäre vielleicht ja noch mal so ein Projekt dann. Es gibt unzählige Standorte weltweit und du warst ja an etlichen davon. Was macht ihr genau? Was ist eure Aufgabe?
Ja, also die Auslandshandelskammern gibt es zahlreich, noch nicht überall. Es gibt immer noch ein paar Flecken, wo wir noch nicht sind. 150 Standorte haben wir aber in 93 Ländern. Also ich glaube, wir decken doch ganz gut die meisten Länder ab, gerade die wirtschaftlich wichtigen Länder für uns. Das AHK-Netz selber ist ja um mehr als 130 Jahre alt in der Zwischenzeit, aus dem Gedanken entstanden, dass Kaufleute in die Länder weit weg gefahren sind, sich dort kooperiert haben, sich zusammengesetzt haben, Informationen ausgetauscht haben, sich gegenseitig geholfen haben und das Ganze wurde immer weiter institutionalisiert und wir haben heute auch Kammern, die über 100 Jahre alt sind, was ja schön ist, die auf diese alte Tradition zurückgreifen. Das AHK-Netzwerk ist ein Netzwerk, eben koordiniert durch die DAK. Und wir helfen den deutschen Unternehmen heute eben im Ausland, in den Ländern, in denen wir sind, Fuß zu fassen, dort Kontakte zu knüpfen, dort Geschäftspartner zu finden. Wir helfen sehr viel in dem Bereich Delegationen, wenn ganze Delegationen hier in die Regionen reisen. Wir arbeiten eng zusammen mit den Botschaften oder auch mit den anderen deutschen Institutionen vor Ort. Also diese Beratungstätigkeit ist wichtig, dieses Netzwerken ist wichtig. Und das Gute, glaube ich, bei unserer Beratungstätigkeit als Kammer ist, dass wir neutral sind. Wir haben keine eigenen wirtschaftlichen Interessen dahinter. Wir sind auch keine Promotion Agency. Also wenn mich jemand anruft oder hier mein Team anruft und sagt, ich möchte gerne das und das hier in das Land exportieren, Ah. Und dann sagen wir dem auch ganz klar, wenn das nicht passt, hör mal, würde ich jetzt nicht machen. Also ich gebe immer das Beispiel, jemand, der Tapeten nach Tunesien exportieren wollte. Tunesien ist aber aufgrund der Witterungsbedingungen überhaupt kein Tapetenland. Dann können wir die Probleme sagen, wir haben ja kein wirtschaftliches Interesse daran, können wir dem sagen, immer, das würde ich mir jetzt immer gut überlegen. Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Wir sind sozusagen gemeinnützig, also wir haben kein eigenes Interesse an finanziellem Gewinn daran. Deswegen können wir objektiv beraten. Und die meisten Kammern sind auch als Mitgliederorganisation strukturiert. Das heißt, wir sind auch gerade für die Mitglieder da, aber nicht nur. Das ist wichtig. Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Dadurch, dass wir mandatiert sind, dass wir eine AHK sind, nicht jeder deutsche Club in einem anderen Land ist eine AHK. Man muss akkreditiert sein praktisch. Vertreten wir auch die Interessen der deutschen Wirtschaft, können die artikulieren, können uns für die deutsche Wirtschaft aussprechen, dass gewisse Sachen richtig sind. Politische Messages auch. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, Freihandelsabkommen. Wir brauchen bei Korea die Überarbeitung des Freihandelsabkommens. Das ist die Meinung der deutschen Wirtschaft vor Ort in Korea. Das Freihandelsabkommen zwischen Korea und der Europäischen Union. Oder jetzt überlegt ja die Europäische Union mit den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Freihandelsabkommen zu verhandeln, können wir eben als Kammer auch nach Rücksprache mit unseren Mitgliedsunternehmen oder mit der deutschen Community generell sagen, dem stehen wir sehr aufgeschlossen gegenüber, das finden wir gut. Und vielleicht noch zwei Themen, in denen wir sehr oft auch tätig sind. Wir sind eben auch tätig im Bereich Berufsausbildung in die Länder reinzubringen. Mhm. Und ganz, ganz viele Kammern sind in dem Bereich tätig, weil das ja ein sehr deutsches Modell ist. Und wir sind natürlich oft ganz viel auch da eben, wie gesagt, für Delegationen, aber auch gerade im Bereich erneuerbare Energien. Das ist ja ein wichtiges Thema. Es gibt Energie- und Klimapartnerschaften der Bundesregierung. Oft sind wir da auch der Implementierer vor Ort.
Geht das dann immer so in beide Richtungen? Das heißt also, dass ihr, sagen wir mal, bei dieser politischen Arbeit, dass ihr sowohl dann jetzt in deinem Beispiel in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, an die dortige Politik vielleicht die Haltung der deutschen Wirtschaft weitergibt? Oder tragt ihr auch aus der Perspektive der deutschen Unternehmen im Ausland dann das zurück in die deutsche Politik?
Ja, also diese politische Arbeit ist Teil unserer Tätigkeit. Und ja, der Vorteil ist, dass wir, auch wenn wir akkreditiert sind, auch wenn wir vom Wirtschaftsministerium finanziell unterstützt werden, genug Freiheit haben, auch nach Deutschland klar zu kommunizieren, aus Sicht der deutschen Wirtschaft wäre es doch gut, wenn so ein Y mal vielleicht erwogen wird. Das können wir ohne weiteres auch machen. Wie gesagt, ein typisches Beispiel ist eben die Überarbeitung des Freihandelsabkommens mit Korea, wo wir auch nach Deutschland kommuniziert haben. Es wäre aber schön, wenn ihr euch in der EU dafür einsetzt, dass das Abkommen jetzt mal angepackt wird. Und wir helfen auch emiratischen Unternehmen, auch also das, was wir für deutsche Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten machen oder in Korea, so helfen wir aber auch den örtlichen Unternehmen nach Deutschland.
Das wäre die nächste Frage gewesen. Genau. Also, ja. Das heißt also, nicht nur ich als deutsches Unternehmen könnte sagen, hey, ich würde gerne in Dubai Fuß fassen, könnt ihr ein bisschen supporten, sondern wenn ich jetzt ein Unternehmen vor Ort bin und sage, ich würde gerne in Deutschland Geschäftstätigkeit aufnehmen, exportieren, was auch immer, dann seid ihr auch Ansprechpartner und könnt beraten und helfen.
Genau, wir können beraten, helfen und eben auch, wenn es um Investitionen in Deutschland geht, da gibt es ja die deutsche Agentur, nämlich die Germany Trade and Invest, die ist dafür zuständig, dann verweisen wir die an die. Die haben oft auch ihre Büros selber in den AHKs. Wir haben also Bürogemeinschaften, sodass der Weg ganz kurz ist. Aber wenn es darum geht, eher Geschäftspartner zu finden oder auf deutsche Messen zu fahren, um dort dann eben Partner zu finden, dann sind wir sicherlich auch der richtige Ansprechpartner.
Spannend. Jetzt bist du ja in etlichen AHK-Büros weltweit gewesen. Wie darf man sich das so vorstellen, wie das organisiert ist? Ist das so ein kleines bisschen, also ich kenne es zum Beispiel vom Auswärtigen Amt, von Kontakten, oder ich habe lange mit der Friedrich-Ebert-Stiftung zusammengearbeitet, die hat auch weltweit Büros, wo dann Leute entsandt werden, die dann bewusst immer nur für ein paar Jahre dorthin entsandt werden, damit dort ein ständiger Wechsel ist. Wie ist das bei euch aufgebaut? Also wenn ich jetzt bei der AHK anfangen würde, wie komme ich nach Dubai, wie komme ich nach Korea? Wer sagt, dass ich da wechseln soll? Wie funktioniert das?
Ja, mit den Kollegen von der Ebert-Stiftung und auch mit den anderen politischen Stiftungen, Adenauer-Stiftung und so weiter, arbeiten wir auch sehr, sehr eng zusammen, kooperieren ja auch oft, wenn die Delegationen haben. Prima, sehr, sehr viele nette Kollegen dort. Bei den AHKs ist es so, dass wir eben diese Standorte haben und es ist gewünscht, dass wir regelmäßig wechseln, aber die Umsetzung ist immer ein bisschen schwieriger, das so umzusetzen, weil ja der örtliche Vorstand auch in den Prozess involviert wird. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter, wenn ein Geschäftsführer vor Ort, und in der Regel ist nur der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin, drin entsandte Kraft, wenn die erstmal dort ist, dann ist die Position nicht frei. Also wenn ich sozusagen auf einen Posten möchte, dann muss ich gucken, wenn der frei wird, dann muss ich mich darauf bewerben. Dann gibt es eine Vorauswahl, also Longlist, Shortlist und in der Regel dann, wenn es eine Kammer ist mit dem örtlichen Vorstand, dann hat man am Ende noch ein Interview mit dem örtlichen Vorstand und die entscheiden dann aus einer Shortlist von 2, 3, 4, 5 Leuten, wer dann nachher der Geschäftsführer werden soll. Also insofern liegt das Ownership, die letzte Entscheidung liegt eben beim örtlichen Vorstand und deswegen ist das so wichtig, dass man auch dann mit denen gut klarkommt im Interview. Und dann, wie gesagt, man kann 5 Jahre bleiben, 4 Jahre, 3 Jahre, hängt davon ab, wie schnell man, wenn man was Neues, Interessantes sieht, kann man wechseln und wie gesagt, ob interessante Posten noch frei werden. Das spielt ja auch eine wichtige Rolle.
Bei dir ist es jetzt ja eine tatsächlich große Vielfalt, also Dubai, Südkorea, die Philippinen, davor Tunesien. War das eher Zufall, dass das diese Länder sind oder hast du dir das bewusst so ein bisschen rausgesucht und rausgepickt und wolltest genau dorthin?
Ja, das ist genau, rauspicken und genau planen kann man das dementsprechend schlecht, weil wie gesagt, es immer so ein bisschen davon abhängig ist, wie die Vakanzen, wo offene Posten sind. Also Tunesien war der Einstieg und ich habe das sehr geschätzt als Einstieg, weil es eben 2, 3 Jahre nach dem Arab Spring war. Die Dynamik, es war eine Aufbruchsstimmung, die hatten sich gerade ihre neue Verfassung gegeben, das Parlament gewählt und Tunesien ist für die deutsche Wirtschaft ein wichtiger Standort. Ne? Also ich glaube, als ich da weg bin 2018, hatten wir glaube ich 60.000 Tunesier, die in den deutschen Fabriken gearbeitet haben, also dort Mitarbeiter waren und ich glaube, das ist schon auch wichtig. Typischer Nearshoring-Standort gewesen. Super. Wir wollten dann aber gerne, weil meine Frau da auch mit eingebunden wird in solche Entscheidungen, wollten dann aber gerne etwas von der Dynamik von Asien erfahren. Und wir fanden es schön, dass dann die Philippinen frei waren, weil dort eben, es ist Asien, aber an vielen Stellen ist es so ein bisschen Asien-light, weil es halt englischsprachig ist an vielen Stellen. Es ist kulturell aufgrund der langen spanischen Geschichte als katholisches Land in der Region kulturell einem näher. Deswegen sage ich so ein bisschen Asien-light. Natürlich auch sehr offen. Sehr viele Filipinos arbeiten ja im Ausland und dementsprechend furchtbar welcoming und warmherzig. Und wir sind dann dort eigentlich noch nicht ganz 3 Jahren weg, was ein bisschen pandemiebestimmt auch war, weil wir einen sehr harten Lockdown dort erlebt haben und mit 1,5 Jahren durften die Kinder überhaupt nicht vor die Tür und so weiter. Also das ist dann doch der Moment, wo man als Familienvater dann auch sagt, so schön das Land ist, ist dann Wechsel vielleicht doch mal angesagt. Und weil wir gerne in der Region bleiben wollten und dann das wichtige dynamische Korea frei geworden ist, sind wir da, habe ich mich da drauf geworfen und das hat geklappt. Und dann Korea hat die Pandemie großartig gemeint. Und dort ergab sich dann eben viele Möglichkeiten. Korea ist auch ein wirtschaftlich wichtiger Standort für die deutsche Industrie. Und jetzt nach dann mehr als 6 Jahren in der Asienregion waren es so verschiedene Gründe, die dann gesagt haben, ein bisschen näher nach Europa ist wieder interessant und Dubai ist halt sehr interessant oder die VAE als Standort sind wichtig für die Wirtschaft, aber es sind eben auch, wir haben eine Zuständigkeit, ich habe das ja gesagt, für mehrere Länder und das ist dann auch nochmal reizvoll, weil die einzelnen Länder, die ich ja mitbetreue, eben auch sehr, sehr unterschiedlich sind.
Jetzt hast du selber gerade schon Familie angesprochen, Frau, Kind. Wie finden die das dann so? Schon wieder ein Umzug, komplett neu sich orientieren, einleben. Ist ja nicht einfach mal, sagen wir mal, von Hamburg nach Köln oder nach Mönchengladbach, sondern doch ein größerer Einschnitt.
Ja, klar. Also ich meine, es gibt sicherlich auch den einen oder anderen Gladbacher, der, wenn er über den Rhein zieht, nämlich auf die rechte Rheinseite, schon für Schwierigkeit. das kann ich auch gut nachvollziehen. wir diskutieren das eben zu Hause. Am Anfang habe ich es mit meiner Frau alleine dann diskutiert und jetzt beim letzten Umzug war auch meine Tochter involviert. Mein Sohn ist ja, wie gesagt, der war außen vor. Der hat gesagt, ich bin im Studium, macht, was er wollt. Wir haben gesagt, dann kommen wir aber ein bisschen näher zu dir. Dann hat er gesagt, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, aber das diskutiert man. Für die Kinder ist es schon auch eine Herausforderung. Das muss man schon sagen. Also meine Tochter ist jetzt auf der 6. Schule in ihrer Schulzeit. Das ist eine Herausforderung. Wir hoffen, dass sich das im Endeffekt dann auch auszahlt auf der anderen Seite, dass man dementsprechend dann Offenheit, Flexibilität den Kindern vermitteln kann und dass sie halt schon viel erlebt und mitgenommen haben und natürlich auch tolle Sachen gesehen haben.
Ja, klar. Ja. Gibt es dann da vor Ort auch sowas wie deutsche Schulen oder wie funktioniert das?
Genau, in einigen Ländern gibt es deutsche Schulen und in fast allen Ländern, also zumindest in allen Ländern, in denen wir waren, gibt es zumindest internationale Schulen. Insofern gibt es dann ein Schulsystem, was dann die entsandten Kräfte aufnimmt. Dadurch, dass wir sozusagen unsere Zeit im AHK-Netz jetzt in einem Land begonnen haben, nämlich Tunesien, in dem es keine deutsche Schule gab, sind meine Kinder jetzt im englischsprachigen Schulsystem. Aber das ist dann halt so. Aber sonst gibt es sehr gute deutsche
auch
Schulen.
Auch Schlimmeres, ne? Also.
Nein. Also es gibt auch wirklich hervorragende deutsche Schulen hier in den, also hier in Dubai gibt es zum Beispiel, also in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es 3 gute deutsche Schulen und Seoul zum Beispiel hatte auch eine sehr gute deutsche Schule und wir arbeiten auch regelmäßig eng mit denen zusammen. Ist auch wichtig für die deutschen Unternehmen, dass es dort deutsche Schulen gibt, weil ja oft auch Entsandkräfte nur vielleicht für ein paar Jahre dorthin gehen und wenn die dann ins englischsprachige System und danach gehen die zurück, die Kinder, und müssen dann wieder ins deutsche System, ist das problematisch. Deswegen haben die eine ganz, ganz wichtige Rolle, Bedeutung, die deutschen Schulen.
Kommen wir mal zum Thema Business, Leadership, Unternehmertum in den verschiedenen Ländern. Du bist ja in so einer ganz besonderen Rolle dort, immer vor Ort, weil du ja nicht in einem Unternehmen bist, sondern so ein bisschen übergreifend verschiedene Unternehmen erlebst. Wir hatten ja jetzt den unterschiedlichsten Leuten gesprochen, oder habe ich gesprochen hier im Podcast, zum Beispiel Kai Boris Bendix von Kühne, der in Indien war, in Thailand war und ähnliches. So aus deiner Perspektive, dass du nicht in einem deutschen Unternehmen vor Ort bist, sondern das so ein bisschen übergreifend betrachtest, erlebst du vor Ort große Unterschiede zu dem, wie es hier in Deutschland funktioniert und auch zwischen den Ländern? Was ist dir da so am stärksten hängen geblieben?
Ja, die Unterschiede sind natürlich groß, wenn es um Teamführung und um das ganze Management der Stakeholder, das ist der Vorstand, das sind die örtlichen Unternehmen, aber auch die Regierungsstellen oder auch die anderen örtlichen Verbände sind. Wenn es darum geht, das sind die Unterschiede schon gewaltig. Was man, glaube ich, da immer mitnehmen kann, ist, oder was man immer machen kann, ist einfach da offen ranzugehen. Man muss halt neugierig sein. Man muss, glaube ich, sich verwirklichen, dass die alte griechische Weisheit, ich weiß, dass ich nichts weiß, doch ziemlich gut ist. Nämlich, wenn man sich das vergegenwärtigt, um sich dort einzulassen in diese neuen Länder, dann sagt man, komm, ich muss viel lesen über das Land und über die Kultur. Ich muss viel zuhören. Ich muss viel betrachten und ich muss viel fragen, aktiv fragen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Man muss auch bereit sein, sich die Blöße zu geben, es einfach nicht zu wissen, was ja auch manchmal schwierig ist, gerade so als Chef, wo man ja doch oft vielleicht so auf den ersten Blick immer das Image bekommen soll, hier, er weiß alles, kann alles und so weiter. Ich glaube, da muss man schon sehr kritisch mit sich selber sein und ich glaube, das ist so ein Prinzip, was mir immer sehr geholfen hat und dann nicht nur erkennen, dass etwas unterschiedlich ist, sondern dann eben auch umsetzen, also das, was man dort hört und lernt, das dann eben auch selber zur Anwendung bringen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man in diesen doch sehr unterschiedlichen Kulturen unterwegs ist. Und ich glaube, was ebenfalls wichtig ist, ist eben dieser, dass man dann trotzdem aber immer noch seinen Kompass irgendwo hat. Also selbst wenn man flexibel ist, wenn es darum geht, zu sagen, ich lasse mich drauf ein und ich habe ein Team und ich muss adaptionsfähig sein, muss man trotzdem irgendwie seinen Kompass haben und wissen, wo man hin will mit sich selbst, mit seiner Truppe, mit dem Businessmodell. Und schließlich Kommunikation. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Man muss mit den Leuten reden und mit dem Team, mit den Stakeholdern. Und dann eben auch, klar, gewisse Mechanismen also gewisse Werkzeuge benutzen, die halt in den Ländern wichtig sind. In einigen Ländern muss ich kulturell halt, klar, wir können aufs Geschäftsgebaren nochmal eingehen. Also in einigen Ländern muss man halt lange zuhören erstmal und sehr viel auch Respekt vor dem Alter zeigen. Andere sind eher auf der Sachebene abzuholen und so weiter.
Wie ist das gerade bei dir so aktuell in Dubai? Du bist ja jetzt 3 Monate da, also vielleicht sagst du auch, da habe ich noch nicht genug Erfahrung, um das zu beurteilen, aber gibt es da etwas, wo man sagen muss, wenn man sagen wir mal in Dubai Geschäfte machen möchte, wenn man dort hingehen möchte, um zu arbeiten, das sollte ich in jedem Fall beachten, weil es einfach das absolute Basics sozusagen sind, die das auch unterscheiden von anderen Ländern?
Ja, Dubai ist insofern interessant, weil es ja ein Land ist, was selber ein Melting Pot ist. Also hier sind so viele Kulturen beieinander, dass manchmal man sich überlegen muss, ob man so überhaupt noch, wenn man sozusagen gerade Geschäfte macht mit vielen Unternehmen und auch berät zum Geschäfte machen, ob man da überhaupt so die klassischen arabischen Elemente anwenden kann, also empfehlen soll, weil hier oft in den großen Unternehmen, auch den lokalen Unternehmen, halt tatsächlich Engländer, Amerikaner, Deutsche, Inder an wichtigen Funktionen stehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das vergegenwärtigt. Das ist ein im Businessbereich an vielen Stellen ein vielleicht viel unarabischeres Land, als man, das in Anführungsstrichen geschrieben, als das man erwartet in anderen Ländern der Golfregion. Und dann ist es wichtig, die Dynamik dieses Landes aufzunehmen. Das hier ist alles schnell und es ist dynamisch. Manchmal hängt es dann, aber wenn es dann entschieden wird, wird es ganz schnell und dann muss es auch schnell umgesetzt werden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig hier und das ist auch so faszinierend hier, dass man das, genau, dass man hier wird auch am Wochenende per WhatsApp noch kommuniziert. Freitagnachmittag kann hier noch viel erledigt werden, wenn es nicht gerade mit den Emiratis selber ist, die natürlich hier den Freitag, das Freitagsgebet haben und danach dann möglicherweise nicht mehr dann ins Büro kommen. Aber wie gesagt, viele Leute in den Unternehmen sind halt eben nicht die Emiratis, dass ich hier also auch noch das vorantreiben kann oder zumindest auch am Wochenende Sachen machen kann. Das ist gut. Das ist ganz toll. Und man ist furchtbar offen auch für Neues. Ich hatte Innovation angesprochen, aber hier ist ein Land, das Ganze ist schnell und man ist auch Risk-Taker hier. Man ist auch bereit, mal einen Fehler zu machen und nachher zu sagen, wenn ein Unternehmen hat doch nicht geklappt, dann stampfen wir das wieder ein, stellen es ein. Und darauf muss man sich hier sehr einlassen, ja.
Was ist so der größte Kulturwandel, den du jetzt im Vergleich zu Korea dann erlebt hast? Das ist ja noch sehr frisch bei dir.
Ich glaube, der Kulturwandel ist gar nicht mal so groß, lustigerweise, weil ich eben diese Dynamik auch in Korea erfahren habe. Vielleicht dieses Verwirklichen, dieses, wir haben große Pläne und arbeiten dran, das ist vielleicht nochmal ein Stück, merkt man, sprichst aus allen Poren hier raus, bei vielen Leuten. Das ist vielleicht nochmal größer als bei den Koreanern, aber sonst diese Dynamik, die Bereitschaft zum Risiko nehmen, die Bereitschaft auch Innovation voranzutreiben, das habe ich auch und Digitalisierung ganz, ganz wichtig, das hatte ich auch in Korea so. Und dann kommt hinzu, dass ich halt hier viel mit Filipinos zu tun habe, die kenne ich so ein bisschen von der Mentalität, halt von der vorigen Zeit. Also insofern fühlt man sich da an manchen Stellen gar nicht mal dann so weit weg von Ländern, wo man vorher schon war.
Ja.
Vielleicht, wenn es wirklich um die Umstellung geht, ist die Internationalität hier, weil Korea eben nicht international ist, die Unternehmen sind sehr international, die großen, aber die Community der Nicht-Koreaner ist halt klein und hier weiß man ja, dass 80-90% der Bevölkerung nicht Emiratis sind. Also das ist ja wirklich die Umdrehung von anderen Ländern oder von den meisten Ländern. Also insofern ist das schon sehr besonders hier.
Ja, sehr, sehr spannend. Also Dubai habe ich vor allem, wenn man jetzt mal so Vorurteilsschubladen aufmachen würde, kriege ich immer wieder Dubai bei mir in so meine auch LinkedIn-Timeline reingespült von irgendwelchen Leuten, die jetzt zeigen wollen, wie wahnsinnig erfolgreich sie gerade als, weiß ich nicht, Coach, Trainer, Berater, Unternehmensberater sind und jetzt sind sie nach Dubai gezogen für ihren neuen Standort. Erlebt man vor Ort von solchen Leuten überhaupt etwas oder ist das wahrscheinlich eher so ein LinkedIn-Phänomen und es ist die handfeste deutsche Industrie, die eher dort vor Ort bei euch dann aufschlägt?
Ja, es gibt beides sicherlich und man sieht auch beides. Aber den Bereich, den ich hier mehr natürlich erlebe und sehe, die Unternehmensvertreter, die bei uns, unseren Veranstaltungen dabei sind, sind halt die in klassischen Unternehmen tätig sind, die hart arbeiten in dieser, wie gesagt, dynamischen Umgebung, zum Teil für deutsche Unternehmen, aber zum Teil auch eben für örtliche Unternehmen, lokale Unternehmen oder für andere internationale Unternehmen. Also insofern erlebt man hier beides, aber wie gesagt, mein Schwerpunkt jetzt in den ersten Monaten, muss ich gestehen, war sicherlich eher so die klassische deutsche und die Community der deutsch-emiratischen Wirtschaftsbeziehungen. Aber natürlich in manchen Restaurants, da sieht man halt auch Leute, wo ganz viele Leute dann sich umdrehen und ich kenne die dann nicht, weiß nicht, wer das ist, aber wahrscheinlich jemand Wichtiges. Das erlebt man ja schon mal, ja. Oder gewisse Leute, die aus großen Autos aussteigen oder so.
Was glaubst du, warum ist Dubai so zum Traumziel von tatsächlich so vielen Leuten geworden, die, weiß ich nicht, zeigen wollen, wie erfolgreich sie sind? Also ich kenne es von keinem anderen Land, von keinem anderen Standort, dass man sagt, so, wenn ich jetzt richtig erfolgreich geworden bin, dann gehe ich, keine Ahnung, nach Paris oder nach London. Die wollen alle nach Dubai. Was glaubst du, woher kommt das?
Teilweise ist es so, dass die Lebensbedingungen einfach hier sehr attraktiv sind. Ich habe dieses doch gute Wetter, vielleicht jetzt im Sommer ein bisschen zu heiß, aber vom Grundsatz habe ich gutes Wetter. Ich habe viele Möglichkeiten. Ich habe ein wirtschaftlich sehr positives Umfeld. Ich kann vieles machen. Ich kann einfach hier mein Unternehmen gründen, mich niederlassen. Das macht es gut. Und ich habe eben auch den großen Vorteil, das Land ist sehr sicher, es ist super organisiert. Das macht das Leben schon sehr, sehr attraktiv hier. Ja, und du bist Teil einer Community, die einfach sagt, wo ist der nächste Schritt, wo ist die nächste Chance? Das ist einfach es ist hier sehr viel Positives. Also es ist ein sehr positiver Vibe und manche Leute, die hier dann hinkommen oder mit denen ich spreche, die sagen, oh, ich bin vor 2 Jahren hier rübergekommen, ich bin froh, dass meine Firma mich rübergeschickt hat oder als meine Firma mich zurück nach Deutschland nehmen wollte, habe ich gesagt, ich wechsle lieber die Firma, als dass ich wieder gehe. Die sagen mir oft, das ist diese Sicherheit, das ist die hohe Lebensqualität hier und es ist dieses Positive hier einfach. Der positive Vibe, ja.
Den haben wir gerade, also ob gerechtfertigt oder nicht, den haben wir in Deutschland definitiv nicht. Was würdest du sagen, wie kriegt man so einen positiven Vibe vielleicht auch aus Dubai zurück nach Deutschland? Also ihr helft ja dabei, Sachen sozusagen über die Grenze auch zu transferieren, vielleicht auch diesen positiven Vibe.
Wir tun unser Teil dafür, dass es der deutschen Wirtschaft gut geht, zumindest in dieser Region. Und dieses Exportvolumen war ja auch letztes Jahr mit 9,7 Milliarden Euro, die hierhin exportiert worden sind, in die Vereinigten Arabischen Emirate, auch wachsend. Also insofern tun wir bzw. tun die Unternehmen sehr viel dafür, dass es hier gut geht, dass es hier ein interessanter Markt ist. Und was dann sozusagen an der Heimatfront passieren muss. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, wie der neue Koalitionsvertrag und dann insbesondere die Arbeit der neuen Koalition, wenn sie dann ihren Speed aufnimmt, wie sehr sie da diese Gesetze umsetzen, die Maßnahmen umsetzen. Das wird interessant sein zu sehen, aber ich glaube auch allgemein hat man ja durch, vielleicht mit so einem Neuanfang auch einer Koalition, neuer Regierung, hat man ja in der Regel auch immer so ein bisschen eine gewisse Dynamik, die dann zumindest mal aufkommt. Ob da jetzt die amerikanischen Aktionen, große Querschüsse sind, die das zu sehr runterreißen oder ob man dann trotzdem in dieser schweren Zeit diese Aufbruchsstimmung vermitteln kann, das wage ich jetzt von meiner Seite her nicht in diesem Podcast zu bewerten.
Ja, das wäre wahrscheinlich auch echt schwierig, ja. Du hast jetzt schon angesprochen, dass du mit vielen großen Industrieunternehmen, auch mit Unternehmen dort arbeitest in Dubai. Was für Unternehmen sind da so vor Ort von der deutschen Industrie und von der deutschen Wirtschaft? Warum sollte ich auch als Unternehmen vielleicht nach Dubai gehen? Was ist der Standortvorteil dort für mich?
Ja, also genau, generell kann man sagen, Business first hier. Das heißt, wenn ich hier mich niederlasse, wenn ich hier Geschäft mache, ist es verhältnismäßig einfach, sich hier eine Firma zu gründen. Von den Devisen, Transfer, all diese Sachen, das ist alles recht einfach hier. Wenn man also sozusagen Sachen hier verkauft und das Geld muss zurücktransferiert werden, da kennen wir aus anderen Ländern ganz andere Probleme. Die Infrastruktur ist ganz hervorragend. Ich kriege meine Sachen rein, sie wird schnell entladen. Das läuft hier ohne Korruption. Auf jeden Fall sehr gut hier. Das ist alles in einem super Fahrwasser hier, wenn es um diese Sachen geht. Das heißt, die Rahmenbedingungen sind schon gut. Dazu habe ich diesen guten Outreach hier in die ganze Region, wenn ich hier tätig bin. Ich habe viele Märkte, die ich mit bedienen kann. Oft sind die regionalen Hauptquartiere ja auch hier. Was sind hier selber die Unternehmen, die hier bisher sind? Und was sind die kommen? Das sind nicht unbedingt die gleichen, weil natürlich auch die Geschichte einfach weitergegangen ist, ne? Klassischerweise, wer ist hier? Das ist natürlich der Maschinenanlagenbau, die ja natürlich viel früher im Gas- und Petrogeschäft tätig waren und das auch noch sind. Es ist aber auch überhaupt der ganze Energiesektor, der auch die neuen Industriezweige angeht, also auch erneuerbare Energien spielen eine immer größere Rolle. Dann der Bausektor, ganz wichtig. Dubai und auch die ganzen Emirate bauen ganz fleißig. Infrastruktur wird aufgebaut, eine neue Schiene, eine neue Bahnverbindung wird gelegt. Die U-Bahn, die keine U-Bahn ist, sondern eher eine Hochbahn, wird gebaut, wird weitergebaut. Also das klappt, der neue Flughafen wird ausgebaut. Das sind so Sachen, die laufen gut. Also das heißt, ich habe Logistik und Infrastruktur, ich habe Energiesektor, die Emiratis selber planen mehr Make it in the Emirates, das heißt, die wollen, dass mehr Unternehmen sich ansiedeln. Das heißt aber, dass der deutsche Maschinenbauer, der vielleicht die Verpackungsmaschinen dann für Make it in the Emirates schickt, ein gutes Geschäft hat und haben kann. Hier Pharma soll weiter ausgebaut werden, der Tourismus soll weiter ausgebaut werden. Das sind alles Unternehmen, die hier hingucken und wir sehen das auch. Die Anfragenzahlen sind in den letzten Jahren und gerade jetzt im ersten Quartal erheblich gestiegen.
Das heißt also, dass auch tatsächlich vor Ort mehr produziert wird.
Genau, also es soll mehr produziert werden. Da müssen wir mal gucken, wie stark sich das jetzt so umsetzen lässt. Aber es wird investiert in Produktionsanlagen. Und wir als Deutsche sind halt schnell dann auch die Zulieferer, die diese Produktionsanlagen zum Beispiel mit Maschinen bestücken. Und wir sehen selber eben auch mehr deutsche Unternehmen, wie gesagt, die hier hinkommen, um zu sagen, kann ich an diesem Aufschwung des Landes, im letzten Jahr waren es 4% Wachstum im BIP, diesem Jahr soll es 6% sein, wie kann ich daran teilhaben?
Das sind natürlich Zahlen, von denen können wir hier im Moment nur träumen in Deutschland.
Ja, das sind schon gute Zahlen.
Was sind so erste Schritte, wenn ich jetzt sagen würde, als mittelständisches Unternehmen, ich möchte in Dubai Geschäfte machen, vielleicht sogar dort eine Niederlassung gründen? Was ist so das, was du raten würdest, von den formalen Dingen jetzt mal ganz abgesehen, klar. Aber wie fasst man vor Ort Fuß als Unternehmen oder als Unternehmer?
Es hängt ein bisschen vom Produkt ab, das ist immer so ein bisschen, da gibt es nicht One-Size-Fits-All-Solution. Aber der typische Unternehmer, der sagt, ich möchte jetzt hier in den Markt reingehen, wird ja in der Regel erstmal versuchen, jemanden zu finden, der seine Produkte bezieht und dann den Vertrieb vor Ort macht. Also ein lokales Unternehmen zu finden, das dann die eigenen, die deutschen Produkte hier vor Ort in den Markt bringt, an die Kunden ranbringt oder in der Region vertreibt. Und das ist wichtig und da können wir als Kammer, können da typischerweise sehr, sehr gut helfen, weil wir eben mit 25 Jahren Geschichte hier ein gutes Netzwerk haben und eben, wie gesagt, als Beratungsunternehmen sehr, sehr etabliert sind. Und es gibt auch andere Institutionen, die das machen, aber wir als Kammer können das auf jeden Fall auch. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich sagt, also habe ich ein Produkt für den Markt und dann suche ich einen Vertriebspartner. Wenn ich dann den nächsten Schritt machen will und sagen will, ich will hier eine Niederlassung machen, dann kann man das recht einfach. Dann muss man sich überlegen, macht man das als lokale Niederlassung oder gehe ich in eine der Freihandelszonen? Da gibt es vereinfachte Prozesse, um dort praktisch eine GmbH oder so zu gründen, was Vergleichbares. Bei manchen Sachen müssen einem die Anwälte helfen, weil man dann, das ist alles überschaubar, das geht alles recht schnell innerhalb von Tagen im Regelfall und Bankkonto wird eröffnet und los geht's.
Das heißt also, bürokratische Rahmenbedingungen sind einfacher als in Deutschland.
Ja, genau. Also genau, das geht hier alles verhältnismäßig leicht und ist sehr digitalisiert. Manchmal kommen ein paar Übersetzungssachen noch dazu, das muss dann doch vielleicht nochmal übersetzt werden ins Arabische und zertifiziert und notarisiert werden. Aber vom Grundsatz her sind die Voraussetzungen gerade für Unternehmen, die auch schon Erfahrung im Ausland haben, die dann wissen, was man typischerweise braucht, sind nicht aufwendig.
Gibt es so bestimmte Branchen, die gerade besonders spannend wären für Unternehmen? Also für Branchen, wo Dubai oder eben auch die anderen Länder, die du betreust, dann besonders spannend wären?
Ja, also Technologie spielt sicherlich eine Rolle. Hier wird groß investiert in Artificial Intelligence, also KI. Da ist das Land sehr interessiert. Hier sozusagen im Führungsbereich zu sein, im Forschungsbereich, bei Medizin, Krankenhäusern, versucht das Land gerade ganz weit vorne zu sein. Ich hatte das Thema Infrastruktur schon angesprochen, dass die hier weiter ausgebaut werden soll. Und wie gesagt, allgemein Maschinenbau hat hier gute Absatzmöglichkeiten. Darüber hinaus ist das Land sehr wohlhabend, es gibt eine große Kaufkraft. Das heißt, jeder, der hochwertige Produkte hat, kann hier in den Markt rein. Es ist allerdings auch ein sehr kompetitiver, also ein sehr wettbewerbsträchtiger Markt, weil natürlich viele andere Länder und viele andere Unternehmen auch schon hier sind und natürlich wissen, dass hier gute Kaufkraft ist und dementsprechend muss man sich da auch auf einen harten Konkurrenzkampf einstellen.
Jetzt haben wir extrem viel über Dubai gesprochen oder über die VAE. Wie ist es? Ihr seid ja auch zum Beispiel für Irak zuständig. Jetzt hätte ich bisher, mag einfach ein Vorteil sein, ich habe jetzt Irak noch nicht bei mir auf dem Schirm als Land, was für mich irgendwie eine wirtschaftliche Bedeutung hat. Und wahrscheinlich liege ich da vollkommen falsch.
Der Irak hat große Ölvorkommen, hat dementsprechend die Möglichkeit, auf dem Weltmarkt Öl zu verkaufen, ist ja auch nicht mehr sanktioniert, wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Insofern könnte dieses Land am Welthandel wieder recht gut teilnehmen. Und aufgrund der problematischen Vergangenheit ist der Irak halt bei uns in Deutschland immer noch eben stark mit dem Krieg und den Wehen und den großen Problemen in der Nachkriegszeit konnotiert. Und es gibt aber deutsche Unternehmen, die da schon längst Geschäfte machen und in den Markt reingehen, weil es immer noch ein devisenstarkes Land ist. Auch dort wird Landwirtschaft wieder ausgebaut. Ich meine, das ist vielleicht die Wiege der Menschheit da, ne, im Zweistromland. Da wurde Landwirtschaft immer groß gehalten. Da ist Landwirtschaft vielleicht in der großen Form entstanden oder zumindest mit stark gefördert worden. Also Landwirtschaft soll wieder ausgebaut werden. Aber große Infrastrukturvorhaben auch, dass die in dem Land bauen müssen, auch nach dem Krieg wieder aufbauen müssen. Also insofern großes Potenzial dort. Man kann das gar nicht unterschätzen. Wenn man sich überlegt, dass wir als Deutschland da bisher erst 1,5 Milliarden hin exportieren, dann fragt man sich natürlich bei einem Land mit über 40 Millionen Einwohnern, das ist doch untypisch, wenn man sich überlegt, was wir sonst in Länder dieser Größenordnung exportieren. Und natürlich gibt es da noch einige bürokratische Hemmnisse, aber nochmal, es gibt einige deutsche Unternehmen, die da hingehen und Geschäft machen im Bausektor, aber eben auch im Ausbau der Infrastruktur. Landwirtschaft hatte ich angesprochen. Auch da wird Pharma, großes Interesse an Pharma. Das ist eigentlich spannend. Und wir haben oft auch irakische Delegationen, die nach Deutschland kommen, zu den Messen fahren, gerade Delegationen in München auf einer großen Leitmesse. Also ein großes Interesse auch an Deutschland, wie überhaupt in der Region. Deutschland ist überwiegend noch sehr, sehr positiv besetzt, gerade wenn es um Hightech und hochwertige Produkte geht, um Maschinen. Da sind wir gut besetzt, da großes Interesse.
Das heißt also, du sagst, so ein Land wie Irak oder so wäre in der Zukunft auf jeden Fall etwas, wo es ein großes Potenzial gäbe und wo es vielleicht auch klug wäre, dann eher frühzeitig sich zu engagieren, als zu lange zu warten?
Man muss natürlich sehen, dass es immer noch Sicherheitshinweise und Reisewarnungen gibt für den Irak. Man muss es dann aber auch versuchen, immer ein bisschen runterzubrechen, auf welche Regionen diese Reisehinweise zielen und wo ich mich als Geschäftsmann bewege oder Geschäftsfrau bewege. Auch ob ich alleine irgendwo, ich sag mal, im weitesten durchs Hinterland fahre oder ob ich halt in einer Gruppe gut organisiert und damit auch praktisch gesichert mich bewege. Und nochmal, es kommt auf die Region an. Insofern gibt es interessanterweise doch noch einige Märkte, wo wir Deutschen noch nicht genug vertreten sind, und ich freue mich immer, wenn wir als Kammer eben den mutigen Geschäftsleuten helfen können, die da hingehen, und gleichzeitig freuen wir uns auch immer, wenn wir noch mehr Geschäftsleute ermutigen können, sich das mal anzugucken, weil das eben Märkte sind, wachsende Märkte. Das ist der Wachstum in den nächsten Jahren, ein großer Wachstumstreiber wird eben Asien sein. Das muss man schon realistisch sehen.
Vielleicht so zum Abschluss, gäbe es etwas, was würdest du sagen, kann Deutschland aus deiner Perspektive von der Region am meisten lernen?
Deutschland ist, wie gesagt, positiv hier besetzt. Also die gucken an vielen Stellen, das habe ich auch in Korea gesehen, sehr positiv nach Deutschland, wegen unserer Qualität, German Engineering, das sind alles so Schlagworte. Wir haben interessanterweise auch, das habe ich in Korea gesehen, aber auch hier, viele Produkte, deutsche Produkte, die Konsumergüter, die mit der deutschen Fahne beworben werden, ne? Engineered in Deutschland, also selbst, sagen wir, Lebensmittel, wo dann die deutsche Fahne drauf ist. Also das finde ich interessant, dass wir sozusagen an vielen Stellen hier auch tatsächlich noch positiv, dass wir hier positiv besetzt sind, was ja auch gut ist und richtig ist. So, was können wir uns angucken von der Region umgekehrt? Es ist dieser Wille, nach vorne zu gehen, diese Innovationsfreudigkeit, Sachen umzusetzen. Und ich glaube auch, dass wir Sachen nicht overengineeren, dass wir daran etwas zurückstecken müssen. Wir müssen an manchen Stellen erstmal gehen und dann muss man im Prozess noch mehr nachjustieren. Wir neigen aus meiner Sicht manchmal dazu, zu sehr alles schon durchstrukturiert zu haben, und die Dynamik überholt uns dann und dann sind wir zu langsam. Das ist wahrscheinlich aus vielen Gründen ist das, was wir machen, mit allem bis zum Ende super durchzudenken. Für viele Stellen ist das der richtige Weg und hat uns auch viel geholfen. Aber die Dynamik in diesen Ländern erlaubt es uns an vielen Stellen nicht mehr. Also ich glaube, da müssen wir ran. Und die Digitalisierung der Verwaltung, was man hier alles machen kann, was man sieht, was Korea oder auch hier die Region schon macht, da können wir uns echt vieles von abschneiden. Aber ich glaube, es ist viel auch die Mentalität von uns, auch von den Leuten. Wie gesagt, hier ist ein positiver Vibe und dieses Embracing the Future, das ist diese Sache, und die Zukunft ist keine Bedrohung, sondern der nächste Schritt ist positiv. Ja, am nächsten Tag wird es besser sein als heute und übermorgen wird es nochmal besser sein als morgen. Dieser Spirit, den man oft auch in Asien erlebt hat, den ich aber auch hier an vielen Stellen erlebe, der ist großartig, und ich glaube, da können wir ein bisschen was von mitnehmen.
Klasse, ja. Das würde ich mir auch auf jeden Fall sehr, sehr wünschen. Der Blick in die Zukunft ist ja immer schwierig, aber wenn du versuchen solltest, für dich persönlich in die Zukunft zu schauen, gibt es irgendwann mal so einen Moment, wo du dich wieder auch dauerhaft bei einem Arbeitsplatz in Deutschland siehst? Oder ist das dieses von Land zu Land etwas, was du sagst, das habe ich jetzt gelernt, das ist das, was ich gut finde, und ich freue mich in ein paar Jahren dann auf die nächste Herausforderung?
Also im Moment freue ich mich erstmal hier zu sein. Bin ja gerade
erst angekommen. Ja klar, du bist jetzt 3 Monate da.
Da gibt's auch noch viel zu erkennen und zu lernen und viele Länder besser zu verstehen. Gerade wenn man eben so viele Länder zu betreuen hat und getreu dem Motto, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, genau, da gibt's in vielen Ländern noch vieles zu erfahren. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man natürlich auch irgendwann mal wieder zurück nach Europa kommt, vielleicht auch dann im Rentenalter oder so. Im Moment bin ich sehr froh, dass ich in dieser Region bin.
Klasse, vielen herzlichen Dank. Letzte Frage, die jeder hier gestellt bekommt. Du wirst jetzt in Zukunft hoffentlich immer ganz, ganz viel die Chefetage hören. Wen willst du denn mal bei uns als nächsten Gast vielleicht hören? Hast du eine Idee? Hast du einen Tipp? Wen sollen wir mal anfragen?
Ich würde auf Simone Stein zugehen, BG 3000, die in dem Bereich Bildung, digitale Bildung, großartige Arbeit in Deutschland leistet.
Okay, klingt spannend. Werden wir versuchen. Vielen Dank. Okay,
sehr gerne.
Martin, vielen Dank für das interessante Gespräch, für die Einblicke nach Dubai und darüber hinaus. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es auch mit der Region weitergeht und ob wir, ja, wie du schon sagtest, in den nächsten Monaten jetzt auch vielleicht in Deutschland so ein kleines bisschen Dynamik und Aufbruchsstimmung hinbekommen. Ich würde es mir sehr wünschen und ja, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Vielen Dank von meiner Seite für das Interesse an der Region und die Möglichkeit, hier im Podcast zu sprechen. Alles Gute. Grüße nach Hamburg.
Ja, sehr gerne.
Ich schicke euch 10 Grad.
Ah, das würde gerade sehr, sehr gut passen. Vielen Dank. Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann lasst doch auf jeden Fall ein Abo da, ein Like, was auch immer ihr bei der Plattform, wo ihr das hört, tun könnt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Ideen habt, dann schreibt mir. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Folgt mir auf LinkedIn, das findet ihr dort auch. Den Martin findet ihr auch auf LinkedIn, am besten auch folgen. Und dann hören wir uns auf jeden Fall ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.